Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.
Und damit hallo und willkommen zur 9. Folge von Fokus Aufsichtsrat. Mein Name ist Linda Achtermann, ich bin freie Journalistin und Podcasterin und ich freue mich auch heute wieder, euch hier begrüßen zu dürfen. Und wie immer bin ich auch am Anfang der Folge gar nicht ganz alleine, sondern ich darf auch bei mir begrüßen.
Annie Münzberg vom IMU, auch ein herzliches Hallo von mir.
Annie, wir starten heute in die Folge, kann man das so sagen, am Zahn der Zeit. Also wir sind richtig nah an den aktuellen Themen dran, was einfach auch daran liegt, dass wir jetzt 2 Tage nach der Veröffentlichung des Koalitionsvertrags von SPD und Union aufnehmen. Und darauf haben wir ja alle irgendwie seit der Wahl, der vorgezogenen Bundestagswahl gewartet. Das ist natürlich ein Thema, wo wir draufschauen wollen in unserem Newspart, aber es ist jetzt auch nicht das Einzige, was wir an dieser Stelle besprechen wollen, oder?
Ja, wie es dieser Zeiten so oft ist, weiß das ja selber. Wir hatten ja eigentlich alles perfekt geplant, vorzeitig alles fertig und dann kommt die Meldung, dass der Koalitionsvertrag jetzt fertig ist. Ist natürlich auch ein großes und interessantes Thema. Darauf wollen wir natürlich heute den Fokus legen zu Beginn. Aber ja, ich habe noch andere Themen mitgebracht und zwar steht ja im Juni unsere Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte in Berlin wieder an. Es ist jetzt die letzte Folge vor der Böckler-Konferenz. Dazu werde ich auch gleich noch mehr sagen, was man zu erwarten hat bei der Böckler-Konferenz beziehungsweise auch bei unserer Jubiläumsfolge, kann man ja schon fast sagen. Ich habe noch einen neuen IMU-Report mitgebracht aus dem Institut und Hinweise beziehungsweise Termine für weitere Aufsichtsratsseminare.
Aber dann lass uns doch mit dem aktuellsten Thema, was uns jetzt auch noch mal so ein bisschen reingegrätscht ist in unsere Planung, anfangen, nämlich mit dem Koalitionsvertrag. Ich habe gerade noch mal geschaut, der Titel des Koalitionsvertrags der Ampel war Mehr Fortschritt wagen. Und jetzt haben wir einen Koalitionsvertrag von SPD und Union vorliegen mit dem Titel Verantwortung für Deutschland. Vorausgegangen jetzt diesem Koalitionsvertrag ist diese große Debatte um das Sondervermögen, was jetzt nochmal möglich gemacht wurde, noch im alten Bundestag. Und jetzt war die Koalition quasi an der Reihe zu sagen, wie wollen wir denn jetzt diesen Auftakt, den wir schon anders gestaltet haben, wie wollen wir das im Koalitionsvertrag festhalten und wie soll unsere Politik dann aussehen nach diesem großen Knall, der denen ja gelungen ist, anders kann man es gar nicht sagen. Ich glaube, wichtig ist festzuhalten, wir machen jetzt hier keine komplette Analyse. Wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, 144 Seiten sind es insgesamt. Die haben wir uns angeguckt, aber die werden wir jetzt nicht komplett besprechen. Wir haben ja einen klaren Fokus in diesem Podcast, nämlich Aufsichtsratsarbeit und Unternehmensmitbestimmung. Annie, die Frage an dich, was ist denn für uns jetzt hier in unserem Gespräch vielleicht wichtig aus dem Koalitionsvertrag?
Wir haben im Vorfeld natürlich vor allem 2 Themen herausgegriffen. Das ist einmal die Unternehmensmitbestimmung, aber auch das Lieferkettengesetz. Wir hatten gestern einen institutsinternen Termin eben und haben uns natürlich da auch über den Koalitionsvertrag unterhalten. Und auch diese beiden Themen sind ja absolute Fokusthemen für uns. Wer die Folgen mit Sebastian und Felix gehört hat, beziehungsweise auch mit Alexandra zur sozialen Nachhaltigkeit, beziehungsweise zur Mitbestimmungsvermeidung, der wird das auch wissen, dass das Themen sind, die das IMU immer auf der Agenda hat. Und deswegen habe ich mir auch diese 2 Themen hier heute rausgesucht, um das einmal mit dir zu besprechen, was da genau drinsteht, was das jetzt bedeutet und was das später auch für eine eventuelle Umsetzung bedeuten würde. Vielleicht wollen wir einfach mal mit der Unternehmensmitbestimmung starten. Ja, für diejenigen, die, wie ich schon sagte, die Folge mit Felix und Sebastian zur Unternehmensmitbestimmungsvermeidung gehört haben, denen wird das jetzt alles ein Begriff sein, sonst verweise ich auch nochmal auf die 5. Folge unseres Podcasts. Also es gab im Fall Olympus im November 2024 das Urteil, dass Verhandlungen von einer arbeitnehmerlosen SE nicht nachgeholt werden müssen, wenn später eben Arbeitnehmer für diese SE arbeiten. Es geht da um Verhandlungen über die Größe des Aufsichtsrats beziehungsweise über die Größe der Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat. Und das BAG hat dazu dann letzte Woche eben die Begründung auch nochmal publiziert, nämlich dass diese Verhandlungen tatsächlich nicht nachgeholt werden müssen. Das kommt natürlich jetzt knallauffall mit dem Koalitionsvertrag, wo Unternehmensmitbestimmung nicht erwähnt ist. obwohl es ja im Sondierungspapier Erwähnungen gefunden hat. Das hatten wir auch thematisiert beim letzten Mal. Für uns ist das natürlich extrem enttäuschend. Also wir hätten damit gerechnet, im letzten Koalitionsvertrag stand es ja auch ausformuliert drin. Und wir sehen aber gerade jetzt, also dadurch, dass es nicht im Koalitionsvertrag Erwähnungen gefunden hat, aber eben auch durch diese Begründung jetzt letzte Woche ganz aktuell vom BAG eben nochmal den Angriffspunkt, da eben nochmal reinzugrätschen und zu sagen, jetzt erst recht, also wir werden weiter Vorschläge liefern, um die deutschen Mitbestimmungsgesetze zu reformieren in der Richtung und eben diese Gesetzeslücke, wenn man es so nennen möchte, zu schließen, weil die Gerichte, ob man jetzt das BAG-Urteil im Fall Olympus nimmt oder eben auch das Urteil vom Europäischen Gerichtshof, die ja beide gleich entschieden haben, wenn man sich das anguckt, dann haben die Gerichte natürlich entschieden, in einem gesetzlichen Rahmen, den es ihnen ermöglicht, das so zu handhaben. Wenn der Gesetzgeber aber jetzt, Stichwort Missbrauchsschutz, diese Lücke schließen würde, dann hätten Gerichte eben auch entsprechend Handhabe, das dann eben auch zu sanktionieren, dass Verhandlungen dann in Zukunft eben doch nachgeholt werden müssten. So, und wir werden das auf jeden Fall weiter forcieren. Wir machen weiter wie bisher. Das ist nach dem Sondierungspapier, aber auch jetzt gestern in dem Gespräch natürlich nochmal hervorgekommen. Wir machen weiter wie bisher. Wir haben die gleichen Themen auf der Agenda, ob der Koalitionsvertrag, ob es drinsteht oder nicht. Also unsere Ziele und unsere Motivationen, die bleiben immer die gleichen, die bleiben immer fortbestehen.
Dann kommen wir zu dem anderen Thema, was du gerade schon angesprochen hast, das Thema Lieferkettengesetz. Ich habe jetzt im Vorfeld reingeguckt und konnte lesen, das nationale Lieferkettengesetz soll abgeschafft werden, laut Koalitionsvertrag, und durch das Einsetzen der EU-Richtlinie, die es ja dafür schon gibt, ersetzt werden. Erstmal die Frage, habe ich das richtig verstanden? Und dann war der zweite Punkt, wo ich dann das zweite Fragezeichen hatte, ist nämlich, was für Auswirkungen hat das denn?
Ja, also zum einen, ja, das hast du richtig verstanden. Das steht ja auch eigentlich sehr genau dort drin, dass das eben abgeschafft werden soll. Aus der Folge mit Alexandra zur sozialen Nachhaltigkeit wissen wir ja auch, das Lieferkettengesetz war so ein nationaler Vorläufer des europäischen CSDDD, dieser Richtlinie. Und man möchte jetzt laut Koalitionsvertrag dazu übergehen, das nationale Gesetz im Prinzip abzuschaffen. Dann ist natürlich die Krux an der Sache, dass es aber immer noch eine EU-Richtlinie gibt, die ja jedes EU-Land dann auch umsetzen muss. Dementsprechend kann man es natürlich reinschreiben, man schafft es ab und es kann abgeschafft werden. Vielleicht, aber man hat dann eben spätestens bei der Umsetzung auf EU-Ebene, also im Prinzip auch, was die Unternehmen umsetzen möchte. Was man damit natürlich geschafft hat, ist den Unternehmen Zeit zu verschaffen, also dass das jetzt noch nicht auf nationaler Ebene umgesetzt werden muss, sondern dann eben im nächsten Jahr durch die EU-Richtlinie. Man muss auch wirklich dazu sagen, also dieses Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, das wurde von der letzten GroKo verabschiedet, also genau von den Parteien, die es jetzt eben auch wieder abschaffen wollen, ja.
Aber okay, es passt ja irgendwie zu diesem, ich habe es ja eingangs erwähnt, dieses Sondervermögen, wo man jetzt noch vor ein paar Monaten gedacht hat, das wäre mit einer CDU gar nicht möglich. Und dem Wille, da jetzt mehr Spielraum für Investitionen zu schaffen, um die Wirtschaft voranzubringen, du sagst es schon selber, den Unternehmen wird damit so eine kleine Atempause, sage ich jetzt mal, ohne es bewerten zu wollen, verschafft in diesem Thema Berichtspflicht, dann passt es da dann doch irgendwie schon fast wieder rein. Jetzt haben wir uns auf der Mängelliste befunden, haben geschaut, was hat jetzt besonders Aufsehen auch bei euch verursacht, nachdem der Koalitionsvertrag rausgekommen ist. Es gibt ja auch andere Statements, die jetzt schon veröffentlicht wurden zum Koalitionsvertrag. Eins auch vom DGB, der sehr wohlwollend auf den Koalitionsvertrag reagiert hat. Welchen Strich zieht ihr denn jetzt bei euch im Institut erstmal unter diesem Koalitionsvertrag?
Grundsätzlich sehen wir das auch ähnlich. Also Mitbestimmung findet schon Beachtung. Wenn man jetzt vor allem auf die Betriebsratsarbeit guckt, dann findet man auch im Koalitionsvertrag schon einen relativ großen Abschnitt dazu. Man kann jetzt nicht sagen, dass Mitbestimmung überhaupt kein Thema ist und dass die zukünftige Regierung das nicht auf der Agenda hat. Das glauben wir nicht und das glaube ich auch persönlich nicht. Aber wie du schon sagst, natürlich befasst man sich vielleicht eher mit dem intensiver, was jetzt nicht drin steht, als mit dem, was drin steht. Und zur Wahrheit gehört ja auch immer dazu, dass nur weil etwas im Koalitionsvertrag, also nicht im Koalitionsvertrag steht, heißt es ja nicht, dass es nicht wichtig ist, beziehungsweise dass es nicht umgesetzt wird, weil die letzten 3 Jahre der Ampelregierung haben eben auch gezeigt, ich habe eben schon gesagt, da stand das Thema Unternehmensmitbestimmung drin und dass man die Lücken bezüglich der Mitbestimmungsvermeidung schließen möchte. auf gesetzgeberischer Ebene und das ist ja auch nicht passiert. Ja, also wir sehen ja eben auch, dass nur weil etwas drinsteht oder nicht drinsteht, heißt das am Ende nicht, wird es umgesetzt oder wird es dann nicht umgesetzt. Und wie ich schon sagte, das mindert alles ja nicht unseren Auftrag zur politischen und rechtlichen Aufklärungsarbeit. Für uns wird sich nichts ändern. Wir werden weitermachen wie bisher.
Du hast schon weitermachen gesagt, dann machen wir jetzt auch hier im Text weiter und kommen zum nächsten Thema. Eingangs meintest du schon, du hast ein paar andere Sachen noch mitgebracht. Eins davon ist ja auch die Böckler-Konferenz, auf die wir jetzt mit großen Schritten zugehen. Das ist ja auch die letzte Folge jetzt vor der Böckler-Konferenz, ne?
Genau, ja, das ist die letzte Folge vor der Böckler-Konferenz. Die findet am 4. und 5. Juni wieder in Berlin statt. Es handelt sich da ja bekanntermaßen um eine geschlossene Veranstaltung. Das heißt, man wurde aktiv eingeladen. Ich möchte hier auch nochmal darauf hinweisen, dass sich all unsere Aufsichtsräte noch schnell bis zum 23. Mai anmelden sollen, die es noch nicht getan haben. Zu den Programmpunkten möchte ich jetzt hier noch nichts Festes sagen, aber man kann so viel sagen, dass wir auf jeden Fall Daniela Cavallo dabei haben werden als Diskutantin und eben auch Ingo Speich, er ist Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit und Corporate Governance der DK Investment und auch Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex, da wo Sebastian Sick ja auch Mitglied ist. Christoph Meister wird da sein, er ist Mitglied im Verdi-Bundesvorstand und Aufsichtsrat der Talanx AG und natürlich auch weitere spannende Gäste wie Kerstin Lopatta und Heike Buchter. Man kennt sie vielleicht von der Zeit, der ein oder andere. Und ich glaube, das werden wieder zwei sehr runde Tage. Der erste ist, kann man auch am Livestream verfolgen. Der zweite ist auch wie im letzten Jahr mehr oder weniger ja geschlossen, weil wir da Workshops anbieten. In Bezug auf unseren Podcast ist das natürlich, war ja letztes Jahr im Juni, war das unsere Auftaktfolge, die wir dort aufgenommen haben, die erste Folge mit Adam Tooth. Das heißt, wir müssen ja dieses Jahr so ein bisschen nachliefern, Linda, ne, haben wir uns ja gedacht. Wir müssen ja dieses Jahr, also letztes Jahr haben wir mit Adam Tooth angefangen. Wer wird folgen? Ja, das steht tatsächlich noch nicht ganz fest, aber wir freuen uns auf jeden Fall schon darauf, verschiedene Interviews zu führen und so eine kleine einjährige Jubiläumsfolge daraus zu machen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon darauf. Wir haben spannende Interviewpartner und Partnerinnen.
Ja, ich glaube, so mehr möchten wir auch gar nicht verraten, weil es soll ja ein bisschen spannend bleiben bis zum Einschalten. Und wer dann auf der Konferenz sein wird, der kann dann einen Blick darauf erhaschen, wen wir dann für die Folge nochmal interviewen oder vielleicht sogar selber nochmal zu Wort kommen. Für alle, die jetzt schon ihre Terminkalender sowieso rausgeholt haben, um zu schauen, ob sie nicht auch für die Böckler-Konferenz schon sich angemeldet haben und sich das Ablaufdatum, bis wann sie sich anmelden können, schon mal eingetragen haben. Es gibt noch weitere Termine, die man sich vielleicht vormerken könnte für den Mai, oder?
Genau, ja, wir sind tatsächlich noch einmal auch in Brüssel und veranstalten zusammen mit der IGBCE die serielle Veranstaltung Besser geht's mitbestimmen. Das ist eine Veranstaltung auch von Maxi, die in Brüssel ja sehr aktiv ist. Die Veranstaltung richtet sich an europäische Betriebsräte. Ich möchte das hier trotzdem einmal thematisieren. Und Veranstaltungstitel ist die Rolle europäischer Betriebsräte in einer veränderten Wertschöpfungskette. Die Plätze sind nahezu voll, muss man sagen. Also wir sind da kapazitär schon ganz gut ausgelastet. Trotzdem wollte ich das hier nochmal loswerden, weil es eben ja eine Veranstaltung auf europäischer Ebene ist. Und ich glaube, das wird in der heutigen Zeit auch immer wichtiger, eben auch Europa im Blick zu haben und nicht nur Deutschland. Und wir haben, wie ich auch schon gesagt habe, ja noch die Böckler-Seminare für Aufsichtsräte. Ich würde jetzt einmal die Mai-Seminare noch vorstellen. Das Positive daran, zwei davon finden online statt. Eins davon ist eben auch von Maxi Leuchters zum Thema Bankenregulierung. Welche Neuigkeiten gibt es? Es findet statt am 6. und 7. Mai, kann man sich auch immer noch für anmelden. Da gibt es nicht wirklich einen Anmeldeschluss. Also wer da spät dran ist, kann trotzdem noch den Versuch wagen, dort reinzukommen. Das findet, wie gesagt, online statt. Und Mitte Mai, am 15. und 16. Mai, geht es nochmal um das Thema ESG-Performance und nachhaltiges Wirtschaften. Alexandra Schädler wird dazu referieren und zwar zur Fragestellung, wo können Aufsichtsräte in der Unternehmenspraxis Einfluss nehmen. Das ist allerdings eine Präsenzveranstaltung bei uns in Düsseldorf. Da sind aber auch noch Plätze frei. Also wer da kurzfristig noch einspringen möchte, kann das sehr gerne tun. Und ja, das dritte Seminar ist eigentlich ausgebucht. Also da sind keine Plätze mehr frei. Ist von Alexander Sekanina zum Thema Unternehmensfinanzierung. Wie finanzieren Unternehmen die Transformation? Da einmal die Augen offen halten oder beziehungsweise wir werden es hier auch thematisieren, wenn es dann zu diesem Thema nochmal ein weiteres Seminar geben wird.
Dann würde ich sagen, sind wir jetzt erstmal mit dem News-Part durch.
Genau.
Um das kurz und knackig abzuschließen. Wie immer haben wir natürlich auch noch heute ein Fachgespräch, was an viele Punkte, die wir bereits genannt haben, so ein bisschen anknüpft. Vor allen Dingen an den Punkt Einflussnahme in der Unternehmensstrategie, kann man sagen. Ich habe mit Jan-Paul Giertz aus dem Referat Personalmanagement und Mitbestimmung gesprochen, und zwar über das Thema strategisches Personalrisikomanagement. Wie man da von Mitbestimmungsseite eigene Themen platzieren kann und quasi mit einem Platz am Verhandlungstisch bekommt.
Hören wir mal rein, oder?
Ja, sehr gerne. Das Fehlen von Schlüsselpersonen im Team, steigende Fehlzeiten wegen Unter- oder Überforderung und schlechte Führung. Das sind nur ein paar Personalrisiken, die dem Erfolg eines Unternehmens im Weg stehen könnten. Und obwohl solche Risiken echte Folgen haben, werden sie oft als sogenannte weiche Faktoren abgetan und sind noch viel zu selten Teil des Risikomanagements von Unternehmen. In diesem Gespräch wollen wir mit Jan-Paul Giertz aus dem Referat Personalmanagement und Mitbestimmung darüber sprechen, wie sich diese Faktoren quantifizieren lassen und warum ein strategisches Personalrisikomanagement auch ein Chancenmanagement für das Unternehmen, aber auch die Mitbestimmung sein kann. Hi Jan, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Linda.
Erstmal zu dir. Du bist Referatsleiter für Personalmanagement und Mitbestimmung am IMU und von Haus aus studierter Sozialwissenschaftler. Was für Reaktionen, habe ich mich gefragt, begegnen dir denn, wenn du Unternehmen und Aufsichtsräte zu genau diesem Thema berätst? Wird da auch dann immer von den weichen Faktoren nur gesprochen?
Wenn du erlaubst, lass uns ruhig nochmal bei meiner Biografie bleiben, eingangs, weil ich glaube, dass da einiges drinsteckt, was vielleicht eine gute Auffahrt darstellt für das Thema. Also ich bin Sozialwissenschaftler, das hast du ganz richtig gesagt. Ich bin aber auch Industriemechaniker, also Maschinenschlosser sagt man üblicherweise. Ich habe also nach meinem Abitur ein kombiniertes Maschinenbaustudium gemacht, verbunden mit einer beruflichen Erstausbildung. Und mein damaliger Arbeitgeber glaubte in mir, sowas wie einen Konstrukteur rekrutiert zu haben und damit ein Personalproblem gelöst zu haben. Ich habe dann in der Ausbildung so einiges kennengelernt. Als Abiturient ist das ja auch irgendwie eine neue Welt, also viel über gute und leider meist auch schlechte Arbeitsbedingungen in der Produktion erfahren. Ich bin dann in die IG Metall eingetreten, habe einen engen Draht zum Betriebsrat gehabt und habe mich dann für ein sozialwissenschaftliches Studium entschieden. Meine Ausbildung habe ich dann beendet, erfolgreich, bin auch immer gerne noch Schlosser, aber als Ingenieur war ich ein Totalausfall für meinen Arbeitgeber. Ich war leider aber auch nicht der Einzige, der dem Unternehmen dann den Rücken gekehrt hat. Und heute, also auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, ist mir das auch nochmal eingefallen, würde ich sagen, dass mein Unternehmen damals einfach ein Austrittsrisiko nicht gesehen hat. Insbesondere das von Potenzialträgern, wo sie viel Geld investiert haben. Ich würde mal so schätzen, dass sie damals in die drei Kollegen, die mit mir angefangen haben, einen mindestens sechsstelligen D-Mark-Betrag investiert haben. Die waren hinterher alle weg. Meines Wissens haben die sich auch hinterher nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, warum wir abgehauen sind. Die haben sich auch nicht gefragt, was das für ein Schaden war, der dem Unternehmen zugefügt wurde. Und auch mit den Eigenkündigungen in den Folgejahren haben sie sich nicht beschäftigt. Das heißt, niemand hat hinterher die Folgen analysiert und auch nicht die Ursachen. Und letzten Endes haben sie dieses Konzept dann aufgegeben. Also eigentlich ein ganz gutes Konzept, junge Leute praktisch auszubilden und dann theoretisch zu Ingenieuren weiterzuentwickeln. Wenn man aber die Risiken und auch Chancen in diesem Kontext nicht im Blick hat, dann ist das eine Fehlinvestition. Und das Unternehmen ist inzwischen auch insolvent. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das an dem schwachen Personalrisikomanagement lag, aber was ich sagen kann, ist, dass die HR-Abteilung damals echt im Blindflug unterwegs war. Und ganz nebenbei, um das Bild nochmal abzurunden, das halte ich auch für wichtig, den Betriebsrat haben die Eigenkündigungen von mir und meinen Kolleginnen damals nicht überrascht. Das heißt, da ist Kenntnis über diese Dinge, da ist auch eine Sensibilität für die Frage, wo Personalrisiken schlummern. Bei der HR-Abteilung damals leider nicht. Wie war nochmal die eigentliche Frage? Entschuldige.
Gar kein Problem. Ist total gut, dass du nochmal diese Abzweigung genommen hast, weil du hast total recht. Das ist die perfekte Rampe für unser Gespräch gewesen. Man hat auch schon gehört, okay, das ist jetzt kein Thema, was jetzt erst neu aufkommt, aber vielleicht sich das damit beschäftigen. Meine eigentliche Frage war nämlich, ich habe das ja so angekündigt in der Anmoderation, Personalrisiken können echte Folgen haben, so wie du es gerade beschrieben hast, werden aber oft so als weiche Faktoren abgetan und man beschäftigt sich nicht so richtig damit. Und deswegen habe ich mich eingangs gefragt, wie ist denn die Reaktion von Aufsichtsräten oder Unternehmen, wenn du für eine Beratung dahin kommst? Gehen ja auch erstmal davon aus, na, wie sollen wir das denn fassen, dieses Personalrisiko?
Ja, genau. Ich würde sogar noch etwas früher ansetzen. Ich glaube, es ist sogar noch schlimmer. Das Thema Personalmanagement ist bei den meisten Leuten eben nicht so auf der Agenda. Also die meisten Unternehmen haben keine eigenständige Personalstrategie. Häufig haben die auch keine Personen im Vorstand, die für Personal verantwortlich sind, auch keine Arbeitsdirektorin. Das heißt, das Thema Personal ist ohnehin völlig unterbelichtet in den Arenen der Unternehmensführung, wenn man das so sagen kann. Das heißt, wenn ich da auf die Mitbestimmung zugehe oder auch auf Personal, dann fragen die, was haben wir mit Risikomanagement zu tun? Das ist etwas, was man aus dem Bereich der Finanzen kennt oder geopolitische Risiken oder vor allen Dingen technische Risiken, das kennen wir. Aber das, was mit Personal zu tun hat, das ist uns unbekannt. Das ist dann die Situation, auf die ich in den meisten Unternehmen treffe. Das heißt, der HR-Bereich ist so schwach, dass es eben auch nicht adäquate Managementmethoden auf Augenhöhe mit anderen Funktionsbereichen hat. Und dann werden Gesprächspartnerinnen, die da noch keine Berührungspunkte zu haben und natürlich erstmal stutzig. Wenn da einer kommt, der sagt, Personalrisikomanagement geht, ist notwendig und kann auf einem sehr ähnlichen Niveau auch wie andere Risikofelder bearbeitet werden. Das bildet sich übrigens auch in den Berichtssystemen der Unternehmen ab. Also man findet zu den meisten Risikobereichen auch oft substanzielle Aussagen. Relevanz von Risiken, Schadenshöhe und so weiter. Bei Personal findet man meistens nur so Prosatexte. Also wir haben ein Problem mit Ingenieurmangel oder sowas, Fachkräftemangel oder ähnliches, aber nie einen substanzielle Aussagen zu Personalrisiken selbst. Ne? Und da sind sie dann erstmal skeptisch, wie du richtig sagst. In ihrer Welt sind diese Sachen nicht quantifizierbar. Und meist ist auch in der Sicht der Kolleginnen und Kollegen dann ein gewisser Vorbehalt. Das sind doch weiche Faktoren, da geht es auch um Interessen und subjektive Wahrnehmung und all sowas. Wie soll man das denn in Zahlen fassen? Insofern wundern sie sich auch nicht, dass das meistens nur Prosa ist in den Unternehmens- und Lageberichten oder Geschäftsberichten, was zu Personalrisiken berichtet wird.
Bevor wir gleich noch im Gespräch darauf kommen, wie wir das dann aber quantifizieren können, um da nochmal genau drauf zu schauen, lass uns nochmal vielleicht einmal festziehen, was versteht man denn genau unter strategischem Personalrisikomanagement? Wir haben jetzt schon viele Felder umrissen und du hast es im Grunde auch erklärt. Ich hätte es gerne nochmal so prägnant, damit wir von da aus nochmal weiter ins Gespräch starten können. Was erklärst du denn den Kolleginnen und Kollegen, die du dann da triffst, was das ist und was auch sie von Seiten der Mitbestimmung damit zu tun haben?
Naja, es gibt da Definitionen, die fürs Risikomanagement gelten. Die gelten hier genauso. Also ein Risiko oder auch ein Personalrisiko ist die mögliche Abweichung von geplanten Zielen. Du hast halt eine Unternehmensplanung und davon gibt es Abweichungen, positiven wie im Negativen. Das eine wäre eine Chance, also dass sich die Dinge besser entwickeln als geplant, und das andere ist eine Gefahr. Auch da muss man so ein bisschen differenzieren. Und wer eben nicht mit solchen Abweichungen vom Plan oder von den geplanten Zielen rechnet, der leidet aus unserer Sicht dann eher an Größenwahn oder ist schlichten Gemüts oder beides. Aber es ist ja sowas wie Planwirtschaft dann, wenn man sagt, dieser Plan wird jetzt 5 Jahre so gelten und Abweichungen betrachten wir nicht. Das wäre für mich so ein Definitionsansatz. Das heißt, die Risikobetrachtung ist ein wesentlicher Bestandteil strategischen Managements und insbesondere im Personalbereich. Der Prozess, was ja auch wichtig ist für die Definition von Personalrisikomanagement, ist genauso deckungsgleich mit anderen Risikofeldern. Es geht darum, erstmal die richtigen Risiken zu identifizieren. Die richtigen heißt also die Risiken, die auch überhaupt für das Unternehmen zutreffen. Sie dann so ein bisschen messbar zu machen und auch quantifizierbar. Das heißt also, sowas wie eine Eintrittswahrscheinlichkeit festzulegen, Schadenshöhe, vielleicht auch Bezugspunkte zu anderen Risikofeldern. Und dann Steuerungsmaßnahmen abzuleiten. Das ist dann eben im Bereich des Personals die richtigen Personalmaßnahmen. Aktivitäten, die die dann auf diese Risiken in irgendeiner Form Einfluss haben. Man nennt das im Risikomanagement dann Mitigationsmaßnahmen oder ähnlich. Und letztendlich muss man dann auch, wenn man diese Risiken bearbeitet, managt, steuert, auch in irgendeiner Form eine Überwachungsstruktur aufbauen. Also das gehört zur Definition auch dazu, dass das sozusagen ein Zyklus ist, der immer wieder bearbeitet wird. Und jetzt habe ich da ja noch einen Begriff davor, strategisch. Und wenn wir von strategischem Personalrisikomanagement reden, dann meinen wir ganz einfach, dass Risikomanagement und auch entsprechende Systeme die Unternehmenssteuerung schützen müssen. Also in der Lage sein müssen, auch bei der Strategieentwicklung behilflich zu sein und auch bei der Strategieumsetzung behilflich zu sein. Und das funktioniert nur, wenn das Risiko auch wirklich in Zahlen ausgedrückt ist. Das klingt jetzt platt, aber wenn man ein Risiko in Prosa beschreibt, dann sind auch die Maßnahmen Prosa und nicht belastbar dahingehend, auch controllbar, ob das wirksam ist, was man da tut oder nicht. Ich sage immer ganz gerne, um nochmal dieses Strategiethema aufzugreifen, ohne Personalrisikomanagement ist der HR-Bereich strategisch blind und taub. Also er hat im Prinzip nicht die Sensorik, die er braucht, um strategisch handeln zu können.
Wenn wir jetzt in die Praxis schauen, Risikomanagement ist ja kein neues Thema, das haben wir schon etabliert. Aber wie kann denn ein Unternehmen jetzt konkret herausfinden, wo es denn beim Thema Personalrisiken steht? Du hast schon von den Prosa-Texten berichtet. Wie sieht dann so eine Bestandsaufnahme statt, zu sagen, gut, dann stellen wir das jetzt anders auf. Wie geht man daran? Was sind da die ersten Schritte?
Also sind natürlich erstmal eine Bestandsaufnahme, was haben wir eigentlich in diesem Gesamtkomplex? Also die Strategiefähigkeit des Personalbereichs habe ich bereits angesprochen. Also gibt es überhaupt eine Personalstrategie? Gibt es einen Personalvorstand oder Vorständin, die das Thema verantwortet? Und gibt es auch ein belastbares Risikomanagement im Unternehmen? Also so sehr mir das Thema Personalrisikomanagement am Herz liegt, so sehr muss ich auch sagen, dass das natürlich eine Grundlage braucht. Und wir wissen auch aus Befragungen von Aufsichtsräten, dass das Risikomanagement generell in den Unternehmen den gesetzlichen Anforderungen häufig nicht genügt oder eben auch den Anforderungen eines akkuraten strategischen Managements. Und da geht es dann oft um sowas wie einen Reifegrad. Meist ist Risikomanagement ziemlich lückenhaft. Also dann wird das Gesamtrisiko nicht eingeschätzt. Man stellt sich nicht die Frage, welche Risikotragfähigkeit haben wir. Risikoappetit wird nicht definiert, also die Risikobereitschaft. Also Sachen, das sind jetzt Fachbegriffe, die aber, wenn man da in der Tiefe bohrt, auch Indizien dafür abgeben, ob das Risikomanagement überhaupt in der Lage ist, so etwas wie Personalrisiken akkurat auch aufzunehmen. Und meistens ist das Ganze nicht sinnvoll integriert und man müsste erstmal anfangen, sozusagen den Gesamtwerkzeugkasten zu ordnen. Und wir haben das, wenn du fragst, wie man bei Unternehmen sowas angehen kann, wir haben es jetzt in 3 Unternehmen mit einem Workshop-Konzept gemacht, das meines Erachtens ganz erfolgreich war, ein sehr niedrigschwelliger Zugang, der auf der einen Seite eine Bestandsaufnahme, wo stehen wir im Risikomanagement, beinhalte und auf der anderen Seite auch nochmal eine Auffahrt für eine erste Quantifizierung, also Identifizierung und Quantifizierung relevanter Personalrisiken dargestellt hat. Und das ist deshalb so eine gute Auffahrt, weil wir ganz simpel in der Teilnehmerzusammensetzung dieses Workshops darauf geachtet haben, die für unsere Fragestellung wichtigen Leute zusammenzubringen. Da ist natürlich erstmal das Personalmanagement und die Mitbestimmung. Idealerweise die Mitbestimmung vertreten durch einen Betriebsrat, vielleicht auch ein Betriebsrat und Aufsichtsratsmitglied. Wir haben in einem Fall auch die zuständige Gewerkschaft, also die Unternehmensbetreuerin mit dabei gehabt. Aber eben auch das Risikomanagement, das unmittelbar dann mit den Kolleginnen und Kollegen auch die Fähigkeiten der diesbezüglichen Systeme auch darstellt. Und oft dann auch Controlling und Personalcontrolling. Wenn wir diese Gruppe zusammen haben, dann kann man sehr gut schauen, wo steht man. Man kann auch sich die Frage stellen, was sind denn eigentlich unsere spezifischen Problemlagen im Unternehmen? Je nach Unternehmenstyp und Geschäftsmodell sind das oft unterschiedliche. Nicht jedes Unternehmen hat als erstes Problem den Fachkräftemangel und die Demografie, sondern es gibt eben auch andere Problemlagen. Und dann kann man sich sozusagen mit diesen Personalrisiken auseinandersetzen und sie auch quantifizieren. Und da ist es eben auch sehr hilfreich, dass diese verschiedenen Perspektiven in diesem Workshop dabei sind. Wie ich ja eingangs auch gesagt habe, bei mir war es so, dass den Betriebsrat es nicht überrascht hat, dass ich das Unternehmen verlassen habe, wo ich meine erste Ausbildung gemacht habe. Und auch in den Unternehmen, die wir jetzt mit diesem Workshop bearbeitet haben, wurde das sehr schnell deutlich, dass der Betriebsrat sehr viele Kenntnisse über die Vorgänge in den einzelnen Bereichen hat, die hilfreich sind. Ja, und das Ganze haben wir zusammengefasst. Vielleicht kleine Werbesequenz. Es gibt eine Veröffentlichung mit Mitbestimmungspraxis Nummer 61. Und da ist das Workshop-Konzept drin. Da sind aber auch ein paar relevante Fragen, die man an das Risikomanagement richten kann und auch die Grundlagen des Personalrisikomanagements dargestellt.
Die Mitbestimmungspraxis verlinken wir natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Die könnt ihr dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, direkt nach dem Interview nochmal als Vertiefung nutzen. Lass uns da auch nochmal so ein bisschen eine Vorschau geben. Du hast es vorhin auch schon gesagt, man muss schon die richtigen Kennzahlen für jedes Unternehmen finden. Es gibt jetzt, da habe ich so rausgehört, es gibt jetzt nicht das Set, was vielleicht auf jedes Unternehmen passt. Trotzdem würde ich gerne so ein bisschen so eine Vorschau liefern, was denn aber so quantifizierbare Kennzahlen sind, die man im strategischen Personalrisikomanagement benutzt und die vielleicht auch gerade aus der Mitbestimmungsperspektive wichtig sein könnten. Können wir da mal einen Blick drauf werfen, Jan?
Ja, also die Kennzahlen spielen eine große Rolle in dem System, also in dem, was wir uns da unter Personalrisikomanagement vorstellen. Das ist aber nicht das Einzige, was wir unter dem Aspekt der Messbarkeit sehen. Und also Kennzahlen dienen vor allen Dingen erstmal der Kontrolle der Wirksamkeit abgeleiteter Maßnahmen. Wenn man das dann zurückdenkt, ist das heißt, du identifizierst ein Personalrisiko, du überlegst dir, welche Maßnahmen können die Ursachen bekämpfen oder möglicherweise abschwächen und auch die Folgen irgendwie in irgendeiner Form abschwächen oder auch beseitigen. Dafür hast du halt unterschiedliche Ideen, wie du da rangehen kannst. Ne? Also in aller Regel sind es Maßnahmen, die Arbeitsbedingungen verändern, verbessern. Manchmal sind es auch Maßnahmen, die in irgendeiner Form in den Bereich Entgelt oder Arbeitszeit gehen. Manchmal sind es aber auch qualitative Sachen wie Führungsqualität. Also da gibt es für jeden Risikobereich dann unterschiedliche Sets von Maßnahmen. Und die wiederum kontrolliert man natürlich mit wichtigen Kennzahlen. Beispielsweise Krankenquoten, Fluktuationszahlen, die man allerdings auch ausdifferenzieren kann. Zum Beispiel die Frage stellen kann, haben wir eine hohe Frühfluktuation? Also hauen uns die Leute ab, wenn wir sie gerade eingestellt haben? Das sind wichtige Zahlen, um rauszufinden, ob man mit den Personalmaßnahmen Erfolg hat oder sich bestimmte Situationen verschlechtern. Auch qualitative Kennzahlen wie Engagement-Indizes sind manchmal hilfreich, kann man auch hinterfragen. Aber da gibt es dann sozusagen auf das Risiko abgestimmte Kennzahlensysteme. Die sind wichtig für die Wirksamkeit der Maßnahmen. Die sind auch wichtig für die Identifizierung von Risiken selbst. Also man kann hier auch an schwachen Signalen ablesen, wo muss man mal genauer hingucken. Also wenn man da sieht, dass in bestimmten Bereichen die Krankenquoten hochgehen oder die Eigenkündigung, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass in diesem Bereich es Führungsprobleme gibt oder andere Probleme. Und dann kann man genauer hinschauen und vielleicht ein Risiko identifizieren. Das heißt, dafür sind Kennzahlen sehr wichtig. Was wir unter Messbarkeit verstehen, ist nicht allein kennzahlenbasiert. Kennzahlen sind auch wichtig für die quantitative Analyse, aber auch andere Informationen über beispielsweise Kosten oder Einnahmen, die an irgendeiner Stelle oder Umsätze, die generiert werden. Auch belastbare Schätzungen sind für diese Messbarkeit wichtig. Ne? Dass man wirklich sagt, wir quantifizieren ein Personalrisiko anhand verschiedener Aspekte, die damit zusammenhängen. Das Ganze wird dann in die gängigen Risikomanagement-Methoden eingefügt und entsprechend hoch aggregiert. Es gibt sowas wie Monte Carlo, Simulation, Dreipunktschätzung, da will ich jetzt nicht in der Tiefe drauf eingehen. Bin ich vielleicht auch nicht der Richtige, dafür haben wir auch Fachleute. Aber das heißt, da brauchen wir quantitative Aussagen entlang des spezifischen Risikos. Und ich will da mal ein Beispiel machen. Also nehmen wir mal, du hast es ja in der Anmoderation angesprochen, Schlüsselpersonen. Wir haben mal in einem der Unternehmen den Vertrieb da angeschaut, also sogenannte Key Account Manager. Und wenn man das Gefühl hat, wir haben da ein hohes Risiko der Eigenkündigung oder der Abwerbung dieser Personen durch beispielsweise den Wettbewerber, dann muss man zur Quantifizierung des Austrittsrisikos, so nennt man dieses Risikofeld dann, Aussagen zusammentragen. Zum Beispiel, wie viel Umsatz generiert so eine Schlüsselperson, so ein Key Account Manager? Das muss man erstmal aufschreiben und sagen, okay, das ist jetzt jemand, der ist für 2,5 Millionen Umsatz im Jahr zuständig über die Unternehmen, die er betreut. Dann müssen wir aber auch wissen, was verdient diese Person, idealerweise als Arbeitgeber brutto. Dann können wir uns die Frage stellen, was für Kosten entstehen für eine Wiederbesetzung. Sind diese Leute am Markt gut zu kriegen? Müssen wir Headhunter einsetzen? Müssen wir vielleicht irgendwelche Prämien bezahlen und so weiter? Auch das sind dann Schätzungen, genauso wie Schätzungen zur Frage, wie lange dauert es eigentlich, um eine solche Person zu ersetzen? Wie lange muss man einarbeiten? Wie lange ist der Prozess, diese Person mit den relevanten Kundengruppen zusammenzubringen? Das lässt sich alles in Zeit und also auch Euro ausdrücken. Und das sind dann aufwendige Prozesse. Man hat dann aber eine belastbare Einschätzung, welchen finanziellen Schaden das Unternehmen hat, wenn eine Schlüsselperson das Weite sucht, und kann das entsprechend auch hochaggregieren auf eine andere Personenzahl, auf eine größere Personenzahl und möglicherweise mit anderen Risiken auch aggregieren. Ich will sagen, Messbarkeit heißt bei uns ins Detail gucken. Wo sind Kosten? Wo sind möglicherweise Aufwände, die betrieben werden, wenn ein Schadensfall eintritt? Und dann übernimmt das Risikomanagement. Dafür hat dann das Risikomanagement-Methoden, das Ganze dann auch berichtsfähig in den Risikoinventar aufzunehmen.
Was mir gerade bei der Beschreibung des Beispiels, was du gerade angeführt hast, gekommen ist, wo du sehr schön illustriert hast, wie man eine Schlüsselperson in Zahlen fassen kann, dass ja in Mitbestimmungskreisen, ich hatte das auch in meinem Soziologiestudium, dieser Begriff des gläsernen Mitarbeiters, dass das ja auch sehr oft sehr kritisch gesehen wurde. Nur nicht zu genau hinschauen, damit man sich nicht selber irgendwie abschafft oder angreifbar macht. Ist das eine Haltung, die dir auch begegnet, wenn du die Beratungen machst? Und wenn ja, wie gehst du dann damit um?
Naja, erstmal stimme ich den Kolleginnen und Kollegen zu und sage, das ist richtig. Ja klar, das ist kein Vorurteil, sondern das ist eine Gefahr. Also in dem Sinne auch ein Risiko. Also der Arbeitgeber kann im Bereich des Personalrisikomanagements leicht überdrehen. Wir wissen ja von solchen Systemen, HR Analytics oder besser diese People Analytics Ansätze. Da gibt's jetzt inzwischen Geräte, die zumindest die Fähigkeit besitzen, für einzelne Mitarbeiter eine Kündigungswahrscheinlichkeit auszuspucken. Das ist für jemand, der das Personalrisikomanagement ernst nimmt, natürlich hochattraktiv. Der muss nicht mit Schätzungen arbeiten oder mit Indizien, sondern der kann das aus einer Maschine rausholen. Das ist natürlich total dystopisch, ne? Das ist auch unethisch. Und solche Debatten gibt's ja auch im KI-Bereich zurzeit zum Glück und auch klare Grenzziehungen, die es da gibt. Vor allen Dingen ist das aber auch ein Angriff auf die Mitbestimmung und generell Solidarität in einem Unternehmen, wenn man sozusagen diese personengenaue Auswertung macht, zu welcher Fragestellung auch immer. Das heißt, dieses Risiko, der gläserne Beschäftigte auch zur Identifizierung von Low-Performern und Top-Performern und sowas, das ist ein reales Risiko. Das muss man eingestehen, muss man beobachten und muss man auch mit dem Mittel der Mitbestimmung einhegen oder bekämpfen. Andererseits, und das ist dann die Kurve, die ich dann bei den Kolleginnen und Kollegen versuche zu kriegen, haben wir momentan im Personalbereich die Situation, dass die Unternehmen über ihre Beschäftigten wenig wissen. Eines in jedem Fall ganz genau, nämlich was sie kosten. Wenn man im Aufsichtsrat über Personal diskutiert, sind das häufig kostenorientierte Darstellungen und Reports. Meist geht es im Aufsichtsrat nicht darüber hinaus. Und das ist einfach zu wenig. Also zumindest aus Sicht der Mitbestimmung ist das zu wenig. Wenn wir wollen, dass das Personal, also wenn unsere Kolleginnen und Kollegen als eine Ressource anerkannt werden im Unternehmen, die einen Wertbeitrag leisten, nicht nur Kosten sind, müssen wir akzeptieren und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Risiken eingehen, dass wir ein besseres Instrumentarium, analytisches Instrumentarium brauchen. Letzten Endes müssen wir dann auch als Mitbestimmung mehr strategische Mitverantwortung übernehmen. Wenn wir mehr wissen über die Beschäftigten, dann bedeutet das auch, dass wir an vielen Feldern auch Interessenausgleich und Verhandlungen machen müssen. Und das können wir eigentlich nur, wenn wir mit diesen Instrumentarien selber umgehen. Also wenn wir die Erkenntnisse zum Beispiel des Personalrisikomanagements nutzen, um damit selbst zu arbeiten, eigene Ableitungen zu machen, vielleicht auch eigene Vorschläge zu entwickeln, wie man personalpolitisch vorgeht. Mehr kann ich den Kollegen dann und Kolleginnen nicht versprechen. Das ist sagen, ihr geht damit natürlich ein Wagnis ein. Die Rendite dieses Wagnisses könnte aber groß sein, weil ihr aus dieser Kostenfalle kommt, in der wir häufig sind, wenn über Personal geredet wird. Übrigens, dasselbe betrifft auch andere personalbezogene Methoden. Die strategische Personalplanung ist da ganz verwandt, ne? Also wenn ein Unternehmen keine strategische Personalplanung betreibt, gibt es keine gläsernen Beschäftigten. Das ist gut. Auf der anderen Seite gibt es auch kein Management, das sich um Beschäftigungssicherheit kümmert und um die Frage, wie qualifiziert werden muss und wo vielleicht Bedarfe sind, die man durch Umqualifizierung von Beschäftigten decken kann, die in anderen Bereichen nicht mehr benötigt werden. Also da stellt sich ein ähnliches Problem, was sich vielleicht mit dem Begriff des Managen von Humankapital ganz gut beschreiben lässt. Das ist ein absolutes Unwort. Aber andererseits, um das nochmal in einen Satz zu bringen, kann es auch nicht sein, dass wir Belegschaften ausschließlich als etwas ansehen, was man im Krisenfall wegsparen kann und damit irgendwelche schnellen Kostenreduzierungen erreicht. Ich finde, wir müssen da kontrollierte Mittelwege finden und wir müssen uns auf diese Debatte einlassen, auch als Mitbestimmung.
Dann möchte ich jetzt zu einer Frage kommen, nämlich nach der gesetzlichen Verankerung von strategischem Personalrisikomanagement. Wir hatten jetzt in den Folgen fortlaufend zu dieser Folge auch schon öfter das Thema der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der CSRD-Richtlinie, eins meiner Lieblingswörter, die ich im Laufe dieses Podcasts gelernt habe. Mit dieser CSRD-Richtlinie haben ja auch andere Themen an Virulenz gewonnen, die vorher so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Ist das beim Thema strategisches Personalrisikomanagement auch so? Also wird es wegen jetzt neuer Gesetze auch jetzt gerade wirklich wichtig, sich damit zu beschäftigen?
Ja, was CSRD angeht, würde ich sagen, zumindest indirekt. Also die Nachhaltigkeitsberichterstattung zwingt die Unternehmen ja dazu, in einigen Bereichen, insbesondere die Personal betreffen, genauer hinzuschauen und auch detaillierter zu reporten. Also etwas, was wir seit Jahrzehnten oder Jahren fordern als Mitbestimmung, muss jetzt in die Reports, einige sogar verpflichtende Punkte, die berichtet werden müssen. Und daneben eben auch Punkte, die Unternehmen über die Wesentlichkeitsanalyse rausfinden müssen und dann berichten, wenn sie für den Unternehmenserfolg relevant sind. Da gibt es mit Sicherheit auch das ein oder andere, was personalpolitisch interessant ist. Also gibt ja diese Unterscheidung in der Wesentlichkeitsanalyse Inside-Out und Outside-In. Und von außen, das ist die sogenannte finanzielle Materialität, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man da auch Aspekte wie Fachkräfteverfügbarkeit, demografische Entwicklung und sowas als von außen auf das Unternehmen wirkende Einflüsse erkennt und dann auch berichtet, wie man damit umgeht. Und dann ist man schon sehr in diesem Prozess des Risikomanagements, wie ich es gerade beschrieben habe. Also mit welchen Maßnahmen mindere ich dieses Problem und wie gehe ich damit um? Welche Maßnahmen leite ich daraus ab? Wie manage ich das? Von innen genauso. Also wie etwa eine Personalpolitik das Unternehmen dann dafür sorgt, dass man nachhaltig wirtschaftet. Also nicht nur sozial nachhaltig, sondern auch ökologisch und ökonomisch. Also alle drei Ebenen werden meines Erachtens durch gute Personalpolitik angesprochen. Auch da gibt es dann Ansätze beispielsweise wie Green HR, wo man dafür sorgt, dass ökologische Nachhaltigkeitsthemen auch über die Personalpolitik transportiert werden. Auch das ist dann ja eine Maßnahme, um Unternehmenszielen gerecht zu werden. Das ist nicht unmittelbar Personalrisikomanagement, aber es sorgt für mehr Transparenz im Bereich des Personals und hebt das Ganze damit auch auf eine Governance-Ebene. Und im CSRD, da ist vielleicht noch zu erwähnen, gab es mal die Verpflichtung, auch die internen Kontrollmechanismen, also das Risikomanagement zu berichten. Das hieß dann ESRS G1, es gibt diesen Standard noch. Aber diese Berichtspunkte zu den Kontrollmechanismen sind da rausgenommen worden. Da hat es Lobbyarbeit gegeben. Das ist zu bedauern. Für Deutschland würde ich aber sagen, war das Argument der Gegner dieser Berichtspunkte ganz plausibel, weil die allermeisten Unternehmen in Deutschland ohnehin schon die Pflicht haben, ein Risikomanagementsystem, also auch ein Risikofrüherkennungssystem zu betreiben. Und wenn du schon nach der Regulierung fragst, das sind eigentlich die Gesetze, die für mein Empfinden wirksamer das Personalrisikomanagement unterstützen. Das ist in den 90er Jahren schon ein Gesetz gewesen, das hieß CONTRAG, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich. Das war auch aufgrund von bestimmten Krisenverläufen und Unternehmenspleiten gebracht worden. Da hat man die Unternehmen dazu aufgefordert, so etwas wie ein Risikomanagement aufzubauen. Und jetzt in den frühen 20er Jahren gab es zwei Gesetze, das Staruk und das Fisk. Beim Fisk ist es einfach Finanzmarktintegritätsgesetz. Das ist nur ein Wort. Das Staruk, muss ich nachlesen, ist Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen von Unternehmen. Das sind beides Gesetze, die die Anforderungen an das Risikomanagement verschärft haben, die dann auch letztendlich in der Testierung des Systems der Corporate Governance auch geprüft werden. Das heißt, wir haben es hier mit gestiegenen Anforderungen an das Risikomanagement an sich zu tun und meines Erachtens gibt das auch dem Personalrisikomanagement Rückenwind, weil die Unternehmen aufgefordert sind, und jetzt wird es nochmal ein bisschen technisch, nicht nur die Risiken zu identifizieren und zu quantifizieren und dann im Sinne des Zyklus, wie gerade beschrieben, auch da Maßnahmen abzuleiten, das zu reporten, sondern die Risiken auch in ihren Kombinationseffekten darzustellen, sogenannte Aggregation von Risiken. Und Personalrisiken sind, versteht sich, glaube ich, von selbst klassische Querschnittsrisiken, weil Personal in alle Risikofelder mit reinwirkt, ob das technische Risiken sind, ob das Umweltrisiken sind, ob das Finanzrisiken sind, überall ist Personal beteiligt. Personal wirkt also in diese anderen Risikofelder hinein und müssten sich dann auch in sinnvollen Aggregationen, die jetzt verpflichtend sind, widerspiegeln. Und ich finde, das gibt der Sache noch mehr Dynamik als jetzt beispielsweise CSRD. CSRD, würde ich sagen, unterstützt auf der Ebene der Kennzahlen, der Risikofrüherkennung und der Analyse. Wo kann man suchen? Das Risikomanagement selbst wird in den genannten Gesetzen Staruk und Fisk vor allen Dingen unterstützt. Bei Fisk übrigens noch ein ganz wichtiger Punkt, aber vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal zu. Gibt es auch die Möglichkeit für Aufsichtsratsmitglieder unmittelbar mit den Risikomanagementbereichen in Kontakt zu treten und da auch mal gezielt nachzufragen. Wie sind wir da eigentlich aufgestellt? Berücksichtigt ihr auch Personalrisiken bei strategischen Projekten und wie quantifiziert ihr? Wie aggregiert ihr? Also Fisk hilft auch dem Aufsichtsrat, seiner Kontrollfunktion besser gerecht zu werden und zu checken, ob die Unternehmen da auch state of the art sind.
Mit deinem Hinweis nochmal auf das Fisk hast du mir nochmal eine gute Vorlage geliefert, Jan. Und zwar hatte ich noch die Frage auf meinem Zettel, wie denn Betriebsrat und Aufsichtsrat ihre Rolle nutzen können, um sicherzustellen, dass Personalrisikomanagement strategisch auch verankert wird. Du hast ja gerade gesagt, es gibt auch eine gesetzliche Grundlage, die eigentlich dazu befähigt, auch mal anzuklopfen und zu sagen, wie sieht's denn eigentlich aus, um da mal einen Prozess in Gang zu setzen. Wie würdest du da weitergehen und nochmal genauer draufschauen und sagen, wie können sie noch weiter ihre Rolle nutzen, um da darauf hinzuwirken, dass das verankert wird, strategisch?
Ja, also wie ich schon gesagt habe, also die Unternehmensführung ist da in der vollen Verantwortung. Und auch damit im persönlichen Risiko, wenn sie dieser Verantwortung nicht gerecht werden. Die Unternehmensführung, damit also Vorstand und gewisser Weise auch Aufsichtsrat, muss ein ausgereiftes Risikomanagement aufbauen, wirksame Früherkennung, Fähigkeiten zur aggregierten Darstellung, alles die Sachen, die ich schon gesagt habe. Der Aufsichtsrat ist so eingehend auch in einer Mitverantwortung, dass er das kontrolliert, guckt, ob das irgendwie dem gerecht wird. Dazu nutzt er natürlich auch die Fähigkeiten der Wirtschaftsprüfer. Und die Informationen, die er hat, der berät dann auch auf Grundlage dieser Infos. Und in dieser Hinsicht ist der Aufsichtsrat als Ganzes in der Mitverantwortung. Auch die Arbeitgeberseite ist einfach ein Gebot guter Unternehmensführung, das für die Arbeitnehmervertreter bindend ist im Aufsichtsrat, aber auch für die Anteilseigner und den Vorstand selbst. Warum wir die Betriebsräte und Aufsichtsräte sozusagen in die Situation bringen wollen oder sie auffordern, da mal nachzubohren, ist, dass wir glauben, dass die Arbeitnehmervertreter ein weitergehendes Interesse haben als die anderen Akteure der Unternehmensführung, Personalpolitik als Thema der Unternehmensführung zu etablieren, also auch als Thema in die Aufsichtsratsdebatte zu bringen. Auch das wissen wir leider, dass die meisten Aufsichtsratsagenten da ziemlich unterbelichtet sind. Das wissen wir aus der letzten und vorletzten Aufsichtsrätebefragung. Und wir glauben, dass das Risikomanagement, das Personal berücksichtigt, eine Chance ist, das zu ändern. Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sind dann auch die Personalexperten dort in diesem Gremium. Auf der Arbeitgeberseite sitzen meistens Finanzexperten oder in öffentlichen Unternehmen Politiker und so weiter und so fort, die von Personal nicht so viel Ahnung haben. Das heißt, die Arbeitnehmervertreter sind in der Lage, die richtigen Fragen zu stellen. Beispielsweise, inwieweit Personalrisiken bei strategischen Fragestellungen berücksichtigt sind. Sie können nachhaken, wenn bestimmte Kennzahlen sozusagen aus dem Ruder laufen. Vorstand um Aussagen bitten, ob das eine Gefahr ist, vielleicht sogar eine bestandsgefährdende Gefahr fürs Unternehmen. Immer wieder auch nachfragen. Und wenn der Arbeitgeber darauf reagiert, und das ist ja auch die übliche Taktik im Umgang mit so etwas, in Fragenkaskaden tiefer graben. Ne? Nach welchen Kriterien bewertet ihr Personalrisiken? Wie bewertet ihr die Schadenshöhe? All das, worüber wir gesprochen haben. Wie regelmäßig werden die auch neu bewertet? Wäre eine Frage, die ein Aufsichtsrat stellen kann. Was für Steuerungsmaßnahmen habt ihr? Und so weiter und so fort. Also das heißt, den Arbeitgeber an einer bestimmten Stelle vielleicht durch gebetsmühlenartiges Vortragen immer derselben Fragen dann zu kriegen und dann irgendwann mal auch zu packen. Das klingt ziemlich technisch jetzt. Ne? Unsere Mitbestimmungsleute sollen jetzt nicht zu Risikomanagern werden. Ne? Nicht, dass das falsch verstanden wird. Den Job haben andere im Unternehmen. Auch übrigens Personalmaßnahmen daraus abzuleiten, die wirksam sind. Das machen die Personaler. Aber die Mitbestimmungsleute sollen in die Lage versetzt werden, die Arbeitgeber da vor sich herzutreiben oder auch die entsprechenden Managementbereiche. Und die schon angesprochene Handlungshilfe hat da so ein paar Argumente zusammengetragen, auch ein paar Leitfragen, wie man vorgehen kann und wie man die Sache ins Rollen bringen kann. Also einfach mal anklopfen beim Arbeitgeber und gezielt nachfragen.
Lass uns zum Schluss noch mal in der letzten Frage so einen Blick in die Zukunft werfen, vielleicht in die Glaskugel. Das machen ja alle Expertinnen und Experten immer gerne. Einfach mal Vermutungen anstellen. Wie könnte sich denn das Thema Personalrisikomanagement in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Welche Trends und Veränderungen siehst du da?
Ja, also ich selber setze mich mit diesem Thema jetzt schon, würde sagen, nicht ganz 10 Jahre auseinander und habe in der Auseinandersetzung damit gemerkt, dass auch dieses Thema, wie übrigens viele andere Themen, die für uns wichtig sind, immer mal wieder eine Konjunktur hatte. Also zyklisch diskutiert wurde. In den späten 90ern gab es schon mal, ich habe das Gesetz angesprochen, das Kontrakt, gab es schon mal Anlass, die Unternehmen dazu zu zwingen, ihr Risikomanagement zu verbessern. Ähnliche Tendenzen gab es nach der Finanzkrise, so um die 2010. Da gab es auch ein kurzes Aufflackern der Thematik Personalrisikomanagement. Und jedes Mal, wenn das in der öffentlichen Debatte oder auch in der teilöffentlichen Fachdebatte auftauchte, kam sehr schnell der Zweifel an der Quantifizierbarkeit auf. Übrigens auch eine Rückmeldung, die ich in vielen Unternehmen oft auch heute noch kriege, die dann sagen so, naja, wenn wir jetzt diese ganzen Schätzungen unserem Wirtschaftsprüfer vorlegen, dann sagt er doch, wo habt ihr das denn her? Ich glaube aber, dass wir inzwischen von der Datenlage und auch vom Wissen über den Sachverhalt und auch die Methoden, die man dazu braucht, so weit fortgeschritten sind, dass das keine Berechtigung mehr hat, dass wir da nicht quantifizieren können. Dass die Quantifizierung im einen oder anderen Fall aufwendiger ist als bei vielleicht Finanzprodukten und man das auch nicht so gewohnt ist und auch die Wirtschaftsprüfer dann vielleicht fragen, wo habt ihr das her? Das kann sein, aber wir stehen deutlich besser da als noch vor einigen Jahren mit dem, was wir erarbeitet haben, auch im Übrigen jetzt mit dem Forschungsprojekt, was wir unlängst mit der DHBW in Stuttgart abgeschlossen haben. Wir haben jetzt substanzielles Material zusammengetragen und ich bin überzeugt, dass wir damit im dritten Anlauf, wenn man das so sagen will, tatsächlich sowas wie einen Durchbruch erleben können. Übrigens nochmal zu den Wirtschaftsprüfern zurück. Wir sagen den Kollegen in den Unternehmen dann immer, die Wirtschaftsprüfer müssen auch in allen anderen Risikofeldern diese Frage stellen. Wo habt ihr diese Zahlen her? Wie habt ihr sie plausibilisiert? Wie belastbar sind diese Systeme? Und in den allermeisten anderen Risikofeldern wird auch mit nichts anderem gearbeitet, als mit Schätzungen, Szenarien, Methoden und mit, sagen wir mal, vergangenheitsorientierten Zahlen. Das heißt, was ich glaube, um diesen Durchbruch zu schaffen, brauchen wir nur ein bisschen Mut, das Thema Personal in einer ähnlichen Art und Weise zu quantifizieren und zu managen wie alle anderen Managementfelder.
Jan, ich glaube, damit hat sich die Message anpacken und jetzt das Thema sich damit beschäftigen kann sich lohnen auf jeden Fall transportiert. Und wie auch die vorigen Gäste in unserem Podcast, kann man dich natürlich auch, wenn man sich die Handlungshilfe angeschaut hat, bestimmt auch kontaktieren, wenn man da eine eigene Beratung haben möchte, richtig?
Selbstverständlich und gerne. Denn all das, was ich jetzt berichtet habe aus den Unternehmen, die wir inzwischen beraten haben, ist ja auch etwas, was mich persönlich weiterbringt, dieses Thema zu etablieren in der Debatte um Corporate Governance.
Danke dir für deine Zeit und lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, erstmal viel Spaß beim Weiterlesen und weiter mit dem Thema beschäftigen.
Tschüss.
Danke an dieser Stelle auch nochmal von mir, Jan, für das spannende Gespräch.
Ja, von mir auch. Es war sehr interessant.
Für alle, die sich jetzt weiter noch mit dem Thema befassen wollen, wir haben schon ein paar Sachen im Interview angerissen, aber natürlich könnt ihr in die Folgenbeschreibung schauen und da findet ihr alle wichtigen Links zum Werkzeugkasten, zu verschiedenen Publikationen, um euch nochmal ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen. Bevor wir jetzt aber ganz zum Ende kommen mit dieser Folge. Annie, am Anfang im Newspart hast du gesagt, du hast verschiedene Sachen mitgebracht. Du hast auch gesagt, eine neue Publikation vom Institut hast du mitgebracht. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Welche ist das denn?
Das ist der, wie ich schon sagte, der IMU-Report Nummer 84 für diejenigen, für die es wichtig ist. Das Thema ist wichtiger, der abwesende Partner in der Sozialpartnerschaft. Da geht es darum, wie sich Mitbestimmung in Betrieben verändert, wenn deutsche Unternehmen eben durch chinesische Investoren und Investorinnen aufgekauft werden. Das ist eine Publikation, die auch mit einer Pressemitteilung am 2. April veröffentlicht wurde und dpa, Reuters und AFP berichteten auch darüber und haben das Thema auch aufgenommen. Studienautorin ist Shuwen Bian, aber das Ganze wurde begleitet und veröffentlicht eben durch Alexandra Schädler von unserem Institut. Ich verlinke auch nochmal in den Shownotes auf die Publikation.
Sehr spannend und ist vielleicht genau das Richtige, um die Zeit bis zur nächsten Folge und dann auch bis zur Böckler-Konferenz nochmal zu überbrücken. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder bei Fokus Aufsichtsrat dabei wart. Denkt daran, gerne bewertet den Podcast, teilt ihn, abonniert ihn. Das hilft uns, weiter sichtbar zu sein für alle, die diese Informationen, die hier aufbereitet werden in dem Podcast, die finden wollen und brauchen, vielleicht für ihre Arbeit. Ja, und danke, Annie, auch wieder an dich für diese schöne Folge.
Ja, ich danke dir. Bis demnächst.
Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.